Willkommen bei Talks at Work, dein Insider-Podcast für interne Kommunikation.
Ich bin dein Host, Margit Wickhoff, Head of Content bei Talks at Work, der Community für interne und externe Unternehmenskommunikation. Hier vernetzt du dich mit BranchenkollegInnen, bekommst wertvolle Impulse und profitierst von exklusivem Praxiswissen. Werde jetzt Mitglied unter talksatwork.com/community und freue dich auf einen inspirierenden Austausch. Ja, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit unseren Inhaltshappen zu den Trending Topics aus der Welt der Kommunikation.
Künstliche Intelligenz ist längst Teil unseres Arbeitsalltags geworden. Von automatisierten Texten über smarte Tools bis hin zu Chatbots und Co. Mit dem neuen EU-AI-Act, der im Juni 2024 in Kraft getreten ist, bekommen Unternehmen klare Spielregeln zur Nutzung von KI. Ja, und was das für Kommunikationsverantwortliche bedeutet, darüber spreche ich heute mit Dr. Marlon Posar. Dr. Posar ist Wissenschaftler, Rechtsphilosoph und KI- und Ethikexperte. Er lehrt und forscht an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Campus Wien sowie am Institut für digitale Transformation und künstliche Intelligenz an der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und Berlin. Dort leitet er das Department für Ethik der künstlichen Intelligenz. Darüber hinaus ist Marlon Posar Autor von über 120 Publikationen zu Fragen des Rechts, der Ethik und der Verwaltung und er ist Gastforscher an der Harvard University in den USA. Gegenwärtig beschäftigt er sich vor allem mit Fragen des Zusammenspiels zwischen KI, Recht und Ethik und damit ist er der perfekte Gesprächspartner für diesen Podcast. Ja, und dann noch ein Hinweis. In Kürze erscheint sein Buch Moralgorithmus, in dem skizziert er, warum der Mensch im KI-Zeitalter weiterhin unersetzbar bleibt. Herzlich willkommen bei Talks at Work, Herr Dr. Posar. Vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Super, vielen Dank für die Einladung.
Wir starten gleich hinein ins Thema, Herr Dr. Posar. Das Thema der EU-AI-Act ist ja in aller Munde. Was ist denn für Sie das deutlichste Signal, das von diesem Regelwerk ausgeht?
Also ein wesentliches Signal meines Erachtens ist definitiv, dass Europa es geschafft hat, mit dieser KI-Verordnung nun tatsächlich eine Führungsrolle einzunehmen im Bereich der Regulierung von AI, von Artificial Intelligence. Man muss sich vorstellen, dieser EU-AI-Act, wie er so oft genannt wird, oder im Deutschen eben die KI-Verordnung. Mhm. Man muss sich vorstellen, es ist das erste Regelwerk sozusagen weltweit, also auf globaler Ebene, das es erstmal schafft, KI überhaupt in geordnete Bahnen zu lenken, beziehungsweise in geordnete Bahnen lenken zu wollen. Und das Spezielle daran ist definitiv dieser risikobasierte Ansatz, dass man eben einmal davon ausgeht, was ist eine verbotene Praktik, was ist ein Hochrisikobereich, was ist ein Bereich mit KI im Bereich des niedrigen Risikos. Ja? Das heißt, es wird jetzt einmal zunächst der Fokus darauf gelenkt, dass man KI natürlich nutzen kann, aber was bedeutet das auch für die Gesellschaft? Ja? Was bedeutet das für das Recht? Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, dass man Grundrechte schützt, dass man eine Offenlegung fördert, eine Transparenz fördert und dass eine KI vertrauenswürdig ist. Und es ist oft der Aufschrei groß gewesen in den letzten Monaten, gerade auch aus dem Bereich der Wirtschaft und vielerlei Hinsicht natürlich verständlich, wenn es heißt, jetzt wird schon wieder etwas reguliert, ja. Aber man darf da nicht ganz vergessen, dass es vor einigen Jahren natürlich das gleiche gegeben hat mit der Datenschutzgrundverordnung. Auch das war etwas, was EU-weit sozusagen Geltung gefunden hat. Und jetzt haben wir halt einen neuen regulatorischen Rahmen, der speziell auf künstliche Intelligenz abzielt. Aber kurzum, das wesentlichste Signal, denke ich, ist, dass die KI innerhalb ihrer Nutzung menschenzentriert und vor allem grundrechtskonform erfolgen sollte.
Ein ganz wichtiges Schlagwort ist ja das Thema der Transparenz. Was bedeutet das denn ganz konkret jetzt in Bezug auf KI-generierte Inhalte und vor allem auch, wir beschäftigen uns ja mit dem Thema Unternehmenskommunikation in unserem Podcast für Kommunikations- und Marketingabteilungen.
Also Marketing und Kommunikation sind insofern wichtige Bereiche, weil ich denke, das sind auch die HauptanwenderInnen sozusagen von KI aktuell und vor allem von generativer KI, also von Bildern, von Chatbots, von Texten. Was heißt das ganz konkret oder was ergibt sich daraus aus der KI-Verordnung? Es ergibt Artikel 50 der KI-Verordnung, erläutert ausdrücklich die sogenannte Transparenzpflicht und Offenlegungspflicht. Das heißt, Wie vielleicht viele schon wissen, die KI-Verordnung tritt ja sukzessive in Kraft. Das heißt, einige Dinge sind noch nicht in Kraft. Aber dieser Artikel 50, die Transparenzpflicht, greift dann ab August 2026. Und das bedeutet eben, dass sozusagen KI-generierte Inhalte auch dementsprechend offengelegt werden müssen. Das heißt, was man damit vermeiden möchte, ist, dass man manipulative Praktiken fördert, ja, und dass man auch ethische Standards einhält. Und was das gerade für Kommunikationsabteilungen oder Marketing bedeuten kann, ist schon ein wesentlicher Punkt. Denn wenn ich sozusagen mich von Beginn an mit diesen Bestimmungen vertraut mache, dann vermeide ich natürlich von Anfang an, dass es etwaige Reputationsschäden gibt, ja. Und hier nehmen Kommunikationsverantwortliche meines Erachtens in der Zukunft eine zentrale Rolle ein in Unternehmen, weil sie sind einfach Multiplikatorinnen für die richtige Anwendung. Aber eben, wie gesagt, ab August 2026 müssen Inhalte dementsprechend, die mit KI generiert werden, offengelegt werden. Inwiefern das jetzt sozusagen dann im Einzelfall ausschaut, beispielsweise bei der Nutzung von ChatGPT und Texten, da muss man natürlich dann auch ins Urheberrecht schauen. Und wie kann man das urheberrechtlich sozusagen einordnen?
Das heißt, es sind jetzt nicht nur diejenigen, die Tools zur Verfügung stellen, verpflichtet, das zu kommunizieren, sondern auch die, die die Tools nutzen, ganz klar. Wie kann denn das in der Praxis, wie kann denn so eine Kennzeichnung in der Praxis aus Ihrer Sicht ausschauen oder sollte dann rechtskonform ausschauen?
Ist eine interessante Frage. Viele Freundinnen und Kolleginnen von mir, aber auch viele Studentinnen stellen mir diese Frage des Öfteren. Wir sind natürlich in dem ganzen Thema mittendrin statt nur dabei. Das ist immer sozusagen mein Spruch oder mein Motto. Vieles wird sich in der Zukunft ergeben. Vieles wird vielleicht auch dann höchstgerichtlich entschieden werden müssen, wenn wir das sozusagen mit diesen ganzen Bestimmungen umgehen. Aber Sie haben es schon erwähnt. Zunächst zwei Ebenen in der Pflicht. Einerseits die KI-AnbieterInnen, wie zum Beispiel Google, OpenAI, wie sie alle heißen. Ja, also da gibt's einmal die technische Kennzeichnungspflicht oder Möglichkeit, die eingeräumt werden muss.
Ja? Darf ich da ganz kurz einhaken, was heißt technische Kennzeichnungspflicht? Das klingt jetzt für den Laien so, was bedeutet das konkret?
Genau, also da geht es eher darum, dass das einmal aus AnbieterInnen-Seite sozusagen ist. Das heißt, dass die selbst schon die Möglichkeiten bieten, KI-generierte Inhalte, wenn ich es mit OpenAI oder Google erstelle, sofort zu kennzeichnen. Also beispielsweise ist da schon ein Satzel dabei, wo umsteht, wurde nach Artikel 50 sozusagen mit KI erstellt. Und dann natürlich die wesentliche Seite ist meines Erachtens natürlich auch die KI-NutzerInnen-Seite, dass ich von mir aus, von einem Nutzer-NutzerInnen-Seite selbst einen deutlichen Hinweis auf einen KI-generierten Content erledige. Ja. Und das ist die Pflicht, die Artikel 50 dann ab nächstes Jahr vorschreibt. Und es gilt tatsächlich für alle Unternehmen, für alle Agenturen, für Kommunikationsabteilungen, für Medien etc. Also das wird dann schon etwas sein, was sehr weit gefasst ist eigentlich.
Das ist jetzt, Sie sprechen jetzt die rechtliche Verpflichtung an, aber ich weiß, dass Sie sich ja auch mit dem Thema der Ethik sehr intensiv beschäftigen. Und da komme ich jetzt als jemand, der seit über 20 Jahren in der Kommunikationsbranche tätig ist, auch auf den Plan und sage, naja, hat man nicht auch eine ethisch-moralische Verpflichtung, das zu kommunizieren? Also kann ich eine Leistung, eine Dienstleistung, ich bin jetzt konkret Texterin, kann ich das als meine eigene verkaufen, obwohl es die KI gestaltet hat oder Teile die KI gestaltet hat? Und da haben Sie, glaube ich, ja auch eine ganz klare Meinung dazu.
Genau, also ich sage mal, Sie haben die Ethik jetzt angesprochen und das eigene moralische Verhalten, vielleicht auch für die HörerInnen, einmal zunächst der Unterschied zwischen Ethik und Moral. Das ist ein ganz ein wesentlicher, wie ich finde, weil Moral ist eben sozusagen eine individuelle Überzeugung. Ich als Individuum in dieser Welt vertrete verschiedene Werte, verschiedene Einstellungen, Überzeugungen. Und dann gibt es die Ethik, das ist eher sozusagen die Wissenschaft über die Moral, wenn man so will. Also es sind zwei verschiedene Bereiche, ja, aber sind natürlich eng miteinander verflochten. Aber vielleicht auf Ihre Frage auch noch einmal zurückzukommen. Natürlich wird Ethik von Verantwortung immer stärker in diesen Bereichen. Das heißt, ich kann natürlich sagen, okay, ich weise das jetzt nicht aus, ja, das ist dann vielleicht unmoralisch, ja, und wenn es auch nicht im strafbaren Bereich liegt, ja, dann vielleicht auch kein Problem, ja. Aber das haben wir ja in vielen Bereichen unseres alltäglichen Lebens, so wie wir uns die Frage stellen müssen. Ich denke da gerade vielleicht oft auch wird politisch darüber diskutiert, ja, muss zum Beispiel das Strafrecht oder müssen Gesetze immer der Maßstab allen Agierens und Handelns sein, ja. Also ich sage nein. Also die Verantwortung, ja, und die Ethik beginnt davor, ja, einen Schritt davor. Und das betrifft uns natürlich bei KI grundsätzlich. Und die Ethik, da geht es jetzt bitte nicht nur ums Ausweisen oder ums Offenlegen, sondern es geht meines Erachtens um wirklich viel mehr. Nämlich um die Frage, wollen wir auch tatsächlich alles umsetzen als Gesellschaft, was technisch umsetzbar ist. Ja, das ist eine wesentliche Frage, die uns als Gesamtgesellschaft durchaus beschäftigen sollte. Ja, oder eben nicht nur die Frage, was muss ich jetzt ausweisen oder welche gesetzlichen Bestimmungen gibt, sondern was macht KI vielleicht nicht nur positiv mit Kreativität? Was bedeutet das für Künstlerinnen und Künstler, die sozusagen früher ein Jahr lang an einem Lied gearbeitet haben, das sie komponieren und heute kann ich das in 3 Minuten durch ein KI-Programm rausspucken lassen und erzeugen lassen? Das heißt, die Ethik ist da wirklich ein ganz zentraler Punkt. Und da bin ich wirklich wieder, um auf die KI-Verordnung zurückzukommen, relativ froh, dass es tatsächlich dem Gesetzgeber oder beziehungsweise hier der Europäischen Kommission auch gelungen ist, ein Werk zu erstellen oder zu verabschieden, das wirklich auch tatsächlich erstmals Ethik explizit einfordert. Und zwar als Kompetenz. Das heißt, all jene, die aktuell mit KI arbeiten, die kommen um die Ethik nicht herum und das fordert ausdrücklich Artikel 3 und Artikel 4 der KI-Verordnung.
Das heißt, und damit sprechen Sie jetzt auch ein wichtiges Thema an, nämlich das Thema der KI-Kompetenz und Weiterbildung. Unternehmen sind ja auch gefordert, ihre Mitarbeitenden auszubilden. Wie schaut das konkret aus? Was umfasst der Begriff KI-Kompetenz?
Also KI-Kompetenz ist näher ausgeführt im Artikel 3 der KI-Verordnung, aber explizit als Kompetenz eingefordert wird sie in Artikel 4 der KI-Verordnung. Und darum geht es eben, dass sozusagen MitarbeiterInnen in Unternehmen, die mit KI arbeiten, ja, das betrifft jetzt ChatGPT, das betrifft Bilderprogramme, alles Mögliche, Videoprogramme, müssen geschult sein, und zwar speziell geschult sein in 3 Bereichen. Nämlich, sie müssen ein technisches Wissen haben, sie müssen ein rechtliches Wissen haben und sie müssen ethische Kenntnisse besitzen. Und all das sozusagen im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz. Und das Ziel ist ganz explizit, dass man sozusagen einen KI-Einsatz an den Tag legt seitens der MitarbeiterInnen in Unternehmen, der verantwortungsvoll und zugleich risikobewusst ist. Und vielleicht eines wirklich auch für die PraktikerInnen, die uns hier zuhören. Das gilt bereits. Ja, das heißt, seit Februar 2025 müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre MitarbeiterInnen eine KI-Kompetenz gemäß Artikel 4 KI-Verordnung haben. Und ich weiß, das ist, wenn man so ein bisschen herum sich hört und in Unternehmen, ich bin ja mit vielen Unternehmen im Austausch, ja was, das müssen wir jetzt schon haben, das haben wir gar nicht gewusst. Ja, bitte jetzt schulen und nicht später, ja. Weil seit Februar 2025 wird es explizit eingefordert. In diesen 3 Bereichen. Und Sie haben ja auch gefragt, wie schult man das? Da gibt es verschiedene Anbieter aktuell, die hier KI-Zertifikate anbieten. Ich plädiere dafür, dass man hier sich wirklich eine Hochschule sucht, eine Universität, die hier mit ihren Academies Programme anbieten, damit sie auf der sicheren Seite sind, damit es wirklich ein Zertifikat ist, das auch akkreditiert ist.
Bei dem Thema kommt ja noch was ganz anderes zum Tragen und das haben Sie kurz vorhin schon angesprochen, nämlich das Thema Wettbewerbsrecht, Urheberrecht. Also man muss ja als Anwender davon ausgehen, dass jeder Inhalt, der in KI, also den KI generiert, nicht neu generiert ist, sondern auf Basis von Datenmaterial generiert wird, das es schon gibt. Das heißt, ob das jetzt Bildgenerierung ist oder auch Textgenerierung, man kommt sehr schnell in den Bereich, wo man Inhalte von anderen Unternehmen, von anderen Usern im Netz verwendet. Wie schaut denn das aus? Was muss man denn da beachten?
Also natürlich war der Aufschrei ganz groß, auch in der Juristerei, wie KI dann kam, vor allem ChatGPT und andere Textprogramme, wie geht man jetzt damit um? Es gibt aktuell viele offene Fragen, aber auch durchaus rechtlich kompakte Antworten, die auch Hand und Fuß haben, wenn man so will. Und zwar grundsätzlich gilt einmal, dass nur menschliche Schöpfungen überhaupt urheberrechtlich geschützt sein können. Das heißt, es braucht fürs Urheberrecht, braucht es einmal eine natürliche Person. Ja, der Urheber oder die Urheberin ist. Jetzt haben wir bei ChatGPT natürlich die Sache und die Situation, dass das keine natürliche Person ist, ja. Und somit sind jetzt reine KI-Inhalte dementsprechend natürlich auch nicht völlig urheberrechtlich geschützt, weil sie de facto eben weder eine natürliche Person darstellen, ja, noch eine urheberrechtliche Schöpfungshöhe besitzen, wie auch der Gesetzgeber einfordert. Das heißt, die NutzerInnen dürfen diese Inhalte verwenden, ja, aber eben nicht rein exklusiv für sich beanspruchen. Ja? Und gerade als Hochschullehrer bin ich natürlich in dieser Situation, wo ich natürlich weiß, dass Studentinnen ChatGPT verwenden. Ja? Ich zum Beispiel gehe auf den Weg, dass ich sage, sie dürfen das bei mir auch verwenden, wenn sie es dementsprechend kennzeichnen. Ja, also wer in dieser Welt lebt, dass man sagt, naja, alles gegen KI, da wird man nicht mehr weit kommen. Ja, also use it or lose it, sage ich immer. Mhm. Wir müssen mit KI lernen zu leben. Das betrifft den Hochschulsektor, das betrifft aber auch das UnternehmerInnentum. Ja, das heißt, die MiturheberInnenschaft, das wäre eben auch noch eine Möglichkeit. Und für diese plädiere ich eben auch. Es kommt immer darauf an, wie prompt man diese Eingabe. Ja, also wie gestalte ich diesen Prompt? Wie viel Input kommt von mir persönlich eigentlich, was dann schlussendlich das Produkt ist, das rauskommt, das Ergebnis? Ja, das heißt, da geht es auch immer um die Frage der menschlichen Mitwirkung. Aber natürlich bitte aufpassen, und da sage ich jetzt auch aus Sicht des Wettbewerbsrechts, nicht unterschätzen die Gefahren, was mit Täuschung einhergehen, mit Irreführung, mit der Marktverdrängung. Ja, ganz problematisch sind auch die automatisierten Produktbewertungen oder unrichtige Google-Bewertungen. Also auch da bitte wirklich aufpassen, weil auch hier kann KI natürlich zur Täuschung oder zur Manipulation eingesetzt werden. Aber ansonsten unterliegt auch der KI-generierte Content dem unlauteren Wettbewerbsgesetz und vor allem auch den ethischen Regeln.
Würden Sie sagen, ich bin auf der sichereren Seite, wenn ich jetzt einen KI-generierten Inhalt habe und ihn mit meinem menschlichen Zutun so abwandle, dass es eine neue Kreation wird? Bin ich dann, also wenn ich sage, ich nehme einen Text, ich lasse meine Grundlage liefern und arbeite persönlich drüber, bin ich da abgesichert?
Ja, ich würde es zum Status quo als abgesichert sehen, weil de facto eben kein UrheberInnenrecht bei OpenAI und so weiter liegt. Ja, also das, wie man mit diesen Texten umgeht. Und da sind wir genau in dem Thema, was Sie vorher gesagt haben, dass die Ethik auch wichtig ist. Ja, also ich kann das ja verwenden, aber es sollte auch sozusagen der Drang da sein, es offen zu legen. Und hier, weil ja viele PraktikerInnen uns wahrscheinlich hier zuhören beim Podcast, beim Gespräch, auch mein Tipp, ich gebe auch Kolleginnen und Kollegen von mir, die auch Startups haben, die sozusagen im UnternehmerInnentum sind, ein Unternehmen führen, bitte nehmt diese KI-Generierung, wenn Sie von KI-Tools Gebrauch machen oder von KI-Systemen, auch in die AGBs auf. Also dafür plädiere ich, dass man eben auch sagt, dass auch im Rahmen der Vereinbarung oder im Rahmen des Erfolges, der jetzt dann hier verwirklicht wird oder das Ergebnis, auch KI-Nutzung stattfindet. Da sind Sie auch ein bisschen sicher und man sieht, okay, Sie gehen den ehrlichen Weg und legen das offen. Ja. Also ich würde das dafür tatsächlich plädieren. Ja.
Sie haben ganz vorhin ein Beispiel mit dem Thema Musik angesprochen, ich erlebe es ja persönlich als lange in der Kreativitätswirtschaft tätig, als eine Art Industrialisierung meiner Branche. Entwickeln wir uns hin zu einer hybriden Kreativitätskultur?
Ich würde das tatsächlich bejahen. Und das liegt daran, ich habe vor kurzem unter meinen Studentinnen Lieder abspielen lassen im Rahmen einer Lehrveranstaltung, die KI-generiert waren. Zunächst haben sie erraten müssen, ob es KI-generiert ist oder nicht. Es fällt kurzum total schwer. Also man kann fast nicht mehr unterscheiden, ob das KI-generiert ist oder nicht. Und das Nächste ist, ich habe eine weitere Umfrage gemacht. Ich meine, es war jetzt bitte nicht repräsentativ, aber das war halt im Hörsaal. Wem gefällt dieses Lied und wer würde diese Lieder hören? Es waren ungefähr 85%, die gesagt haben, ja. Und das ist schon etwas, was man zum Denken anregen sollte, denn es geht auch darum, gefällt mir die Musik? Und es spielt für viele gar keine Rolle mehr, ob da ein Mensch dahinter steht oder nicht. Das heißt, auf Ihre Frage zurückzukommen, meines Erachtens werden die kreativen Prozesse aktuell wirklich automatisierbar und vor allem skalierbar. Und das Problem, was wir uns stellen müssen, Kreativität hat bisher gelebt von Originalität, ja, von einem Kontext, den die KI bisher nicht hatte. Ja. Das heißt, ich würde tatsächlich das bejahen im Rahmen der hybriden Kreativitätskultur. Mensch-Maschine, es wird weiterhin ein Zusammenspiel benötigen, aber das betrifft dann aus Sicht der Ethik vor allem auch die Frage des digitalen Humanismus. Ja. Also wie können wir die Balance bewahren zwischen der Mensch- und Maschinenverhältnis? Also diese Balance, diese Frage wird immer zentraler in vielerlei Dingen. Ja.
Ja, das kann ich sehr gut nachempfinden, was Sie da sagen. Vor allem gerade was die Musik betrifft, denn wenn ich mir vorstelle, dass die menschliche Genialität dann ihren Wert verliert, und die gibt's ja. Also es gibt ja Künstlerinnen und Künstler, die einfach großartig in ihrem Schaffen sind, in ihrem Wirken. Und wenn das keinen Wert mehr hat, dann ist das schon für unsere Gesellschaft eine ganz massive, ja, ein ganz massiver Einschnitt zumindest. Was sollten denn Unternehmen jetzt, heute, ganz konkret tun, um das jetzt so als Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch noch so mitzugeben, um rechtlich und ethisch auf der sicheren Seite zu sein, wenn es um künstliche Intelligenz geht?
Also das Wesentliche ist meines Erachtens definitiv auch wieder die Frage, man muss sich auskennen. Ja, also Bildung, 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 das ist das Um- und Auf-Aktuell. Wichtig ist, dass man die zentralen Pflichten des AI-Acts kennt, ja, also dass man sich mit Fragen des Urheberinnenrechts auseinandersetzt, mit Transparenzpflicht, mit der Kennzeichnungspflicht. Das nächste ist wirklich auch wichtig, dass man Tools nutzt, die auch seriös sind, dass man die Inhalte bitte nicht einfach übernimmt, sondern wirklich sorgfältig prüft. Ganz wichtig, gerade im Bereich von historischen Gegebenheiten, ist ChatGPT, sind andere textgenerierte Textprogramme, wo mit KI-Nutzung sozusagen im Zusammenhang stehen, noch relativ schwach. Ja? Also da werden teilweise historische Daten vertauscht. Also bitte prüfen, prüfen, prüfen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass man die KI-Beteiligung und die Nutzung von KI wirklich auch offen kommuniziert gegenüber den Kundinnen, ja, gegenüber den StakeholderInnen im eigenen Unternehmen, gegenüber den MitarbeiterInnen, dass man eben die MitarbeiterInnen nach Artikel 4 KI-Verordnung im Rahmen der KI-Kompetenz schult und dass man, wenn man sich dafür entscheidet, zukünftig im eigenen Unternehmen intensiv mit KI zu arbeiten, dass man rechtzeitig, und noch einmal Betonung auf rechtzeitig, sich mit anderen Stellen im Unternehmen austauscht. Also wenn es zum Beispiel ein größeres Unternehmen ist, dann wird es sich natürlich lohnen, mit der IT und der Rechtsabteilung Kontakt aufzunehmen. Und wichtig ist auch, dass man eigene Leitlinien entwickelt, und dafür plädiere ich, die auch ethisch, die ethische Verantwortung skizzieren, eigene interne Leitlinien entwickelt, wie man jetzt wirklich KI im eigenen Unternehmen einsetzt. Und im Arbeitsalltag selbst plädiere ich dafür, ja, nutzen Sie KI. Das habe ich vorher auch gesagt, also das wird uns, ja, ich glaube, lange, lange Zeit, wenn nicht immer, ab sofort begleiten. Und es erleichtert den Menschen ja auch viel. Aber es geht immer darauf, die ethische Frage ist eine andere wie die juristische Frage. Deswegen tue ich mich oft einmal schwer, das Juristische jetzt auch zu legen und wieder in die Ethik zu springen, was reden kann. Aber trotzdem ist es die Frage, was kann man juristisch rausholen, was muss man juristisch beachten. Aber die andere Frage wird auch sein, die Ethik, die wird jetzt explizit gefordert. Und das finde ich auch toll, ja, dass man sich auch die Frage stellt, ja, wenn ich jetzt viele KI-Tools im Unternehmen verwende, was passiert aber mit meinen MitarbeiterInnen? Da geht es nicht nur um die Frage, ob sie richtig geschult sind, sondern da geht es um die Frage, brauche ich überhaupt noch ein gewisses Berufsbild? Ja, verdränge ich damit Arbeitsplätze? Was passiert damit? Also das sind Fragen, die vor allem auch Menschen betreffen sollten, die in Führungspositionen sind. Ja? Wie gehe ich mit meinen MitarbeiterInnen um? Wie wandelt sich das Berufsbild und wie kann ich sie am besten unterstützen?
Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Bossard, für diese Einblicke. Absolut wertvolle Praxistipps, die Sie uns mitgegeben haben. Unser Gespräch wird in gedruckter Form auch im neuen Talks at Work Magazin erscheinen, das wir Anfang September in Händen halten werden. Und wenn man sich näher damit befassen möchte, mit der Thematik, darf man sich auch auf Ihr Buch freuen, das im Herbst ebenfalls erscheint. Und ich hoffe sehr, dass Sie mir dann nachher noch einmal für ein Gespräch zur Verfügung stehen, um dann über Ihr Buch zu sprechen.
Sehr, sehr gerne. Im Buch vielleicht ganz kurz ein Spoiler, geht es eben darum, wie kann man in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, mit KI leben, ja, aber und ganz speziell eben, warum braucht es weiterhin den Menschen? Also es ist ein Plädoyer für eine menschenzentrierte KI und ich glaube, das ist aktueller denn je.
Das glaube ich auch.
Die Änderung hat mich sehr gefreut.
Vielen, vielen Dank, Herr Doktor. Dankeschön.
Dir hat die Folge gefallen? Es gibt noch mehr davon. Weitere Podcast-Folgen und Magazinbeiträge erwarten dich in der Talks at Work Community. Werde jetzt Mitglied unter talksatwork.com/community und hol dir auch unsere exklusive App, um dich mit anderen BranchenexpertInnen zu vernetzen.
Diese Folge wurde gesponsert von Lolio, die erste Mitarbeiter-App, die zum Mitmachen motiviert.